Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Seit einiger Zeit, seit 2, 3 Jahren, wird in Deutschland immer wieder neu über Holocaust und Kolonialismus gestritten. Genauer, es wird gestritten über die Frage, was für einen Ort in der kollektiven Erinnerung diese beiden so unterschiedlichen, jeweils überwältigenden Verbrechen haben sollen. Es gibt immer wieder neue Anlässe. Ein kamerunischer Philosoph, der Israels Besatzungspolitik kritisiert hat, soll in Deutschland auftreten. Oder ein US-amerikanischer Literaturwissenschaftler veröffentlicht ein Buch über kollektive Erinnerung. Oder ein australischer Historiker schreibt eine Polemik über deutsche Erinnerungskultur. Jetzt gibt es jemanden, der eine Zusammenschau wagt. Jemanden, der unter dem Titel Fluchtpunkte der Erinnerung über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus versucht, diese Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus zu klären oder das Verhältnis dieser Erinnerungen zu klären. Der Autor dieses Buches ist Nathan Schneider. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, mit Ihnen zu sprechen.
Nathan Schneider, Sie sind Soziologe in Tel Aviv. Von dort aus sind Sie uns jetzt auch zugeschaltet. Sie sind geboren aber in Deutschland, ist das richtig?
Ich bin geboren in Mannheim.
In Mannheim. Ist das hessisch oder kurpfälzisch?
Das ist kurpfälzisch, Nordbaden.
Okay. Und Sie sind aber schon seit vielen Jahrzehnten in Israel, Israeli. Ich glaube, mit 20 nach Israel gegangen, ist das richtig?
Ja, ungefähr. Also 1974 bin ich weg aus Deutschland und dann nach Israel. Mit Zwischenstation auch in den USA.
Ja, ich vermute, mit dem neuen aktuellen Buch sind Sie öfter mal in Deutschland. Gibt es denn so insgesamt so einen Rhythmus, mit dem Sie Deutschland besuchen oder ist das eher unregelmäßig?
Sagen wir mal so, vor der Corona, das heißt also auch vor dem Buch, war ich relativ oft in Deutschland, habe da auch Gastprofessuren gehabt, hatte eine Zeit lang sehr eng mit dem leider verstorbenen Soziologen Ulrich Beck zusammengearbeitet, war deswegen sehr oft in München, auch in Berlin. Dann hat die Corona mich aber so unter Hausarrest gestellt, hier in Tel Aviv. Und dieses Buch ist während dieses Hausarrests, während der Corona-Zeit eigentlich entstanden.
Das ist schon interessant und führt uns so ein bisschen Richtung Thema. Das Buch ist während des Hausarrests entstanden, sagen Sie. Ich wollte Sie tatsächlich gerade fragen nach einem Anlass für dieses Buch. Denn Ihre Themen als Soziologe sind ja so, dass die Themen Antisemitismus, Erinnerung, Shoah alles andere als neu sind für Sie. Also Sie haben beispielsweise Soziologie des Holocaust gelehrt. Eines Ihrer letzten Bücher trägt den Titel Neuer Antisemitismus mit einer Frage. Das ist so ein sehr, sehr ausführlicher, sehr gehaltvoller Sammelband.
Genau.
Trotzdem braucht man ja einen Anlass, um ein Buch wie dieses Neue zu schreiben. Ich habe gerade so ein paar Streitfälle zumindest angedeutet. Ist einer dieser Streitfälle auch ein Anlass gewesen oder war das jetzt einfach nur dieser äußere Hausarrest wegen Corona?
Der äußere Anlass war so eine Anfrage des Tagesspiegels, ob ich nicht irgendwie was dazu schreiben möchte. Ich war gern dazu bereit. Ich kannte ein Buch von Achille Mbembe in der Zeit, Die Kritik der schwarzen Vernunft. Das habe ich gelesen schon und aus dem Buch konnte ich überhaupt nicht, also aus dem Buch lesend konnte ich überhaupt nicht verstehen, wieso solche Anschuldigungen überhaupt auf ihn zukamen. Habe dann natürlich ein bisschen recherchiert und habe dann im Tagesspiegel einen Artikel geschrieben, wo ich eben diese beiden Narrative, das Narrativ des Holocaust und das Narrativ der Shoah als zwei sich auf der einen Seite konkurrierenden, ergänzenden, nebeneinander liegenden geschichtlichen Narrative beschrieben habe. Anscheinend hat dieser Artikel vielen Leuten unheimlich gut gefallen, so
ja.
Ist es. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt bin ich sowieso zu Hause und das Thema interessiert mich wahnsinnig und man kann da gleichzeitig so eine Analyse, eine Diskursanalyse machen, Analyse über deutsche Befindlichkeiten, Analyse über diese ganzen Dinge, die dann noch mitschwingen irgendwie und habe mich dann entschlossen, ein ganzes Buch draus zu machen.
Okay, also es hat angefangen.
So ist eben Fluchtpunkte entstanden.
Ja. Ja, also es hat angefangen mit einem Artikel, der eine Art Kommentar oder Übersicht gewesen ist zu dem Streit damals über Achille Mbembe.
Dazu sage ich. Das war vor 2 Jahren, ne? Ungefähr.
Ja, im Frühling, genau. Und da kann man vielleicht ganz kurz in ein paar Sätzen mal raffend zusammenfassen, worum es ging. Mbembe, kamerunischer Philosoph, der vor allem über Kolonialismus und nachkoloniale Zeit nachdenkt, politischer Theoretiker, könnte man sagen. Sie haben gerade ein Buch schon genannt, Kritik der schwarzen Vernunft, das Sie gelesen haben und dem Sie zunächst mal nichts Auffälliges in der Weise entnehmen konnten, wie die Vorwürfe, die ihm dann entgegengeschlagen sind. Das waren nämlich erstens, Membe relativiere den Holocaust, zweitens, er bestreite das Existenzrecht Israels und drittens, er sei Antisemit. Diese Vorwürfe gingen jetzt nicht zurück auf dieses Buch, sondern sind andere Texte in den Blick geraten, richtig?
Das ist, glaube ich, das ist der Fall. Ne? Wie gesagt, als ich vor 2 Jahren mich damit angefangen habe zu beschäftigen, kannte ich nur Kritik der schwarzen Vernunft. Und ich meine, auch ist Postkolonialismus in die israelische Soziologie auch angekommen und wir kennen die Schriften. Aber enger habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich natürlich im Laufe der Debatte auch mir andere Texte angeschaut, also wie zum Beispiel das Vorwort von ihm über Israel and Apartheid und dann vor allen Dingen die Politik der Feindschaft, das ein bisschen später, also das ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung von Necropolitics. Da sind dann ganz andere Passagen drin, die mir doch ein bisschen aufgestoßen sind. Da findet man einen anderen Achille Membe, einen etwas, ja, etwas verärgerteren, würde ich sagen, ja. Sehr viel politisch argumentieren. Das sind schon fast politische Manifeste, die er da schreibt. Da habe ich mir überlegt, da läuft irgendwas in diesem Zusammenhang auch zwischen diesen beiden Texten. Der eine, wie gesagt, theoretisch, sehr auf Foucault, sehr auf François Fanon, berufen, der andere mehr so ein Text, der sehr ärgerlich über die Moderne, über den Westen, sehr abstrakt schreibt und hatte immer das Gefühl, dass wenn er konkret wird, er konkret wird über, was er die Besetzung oder die Besatzung Palästinas meint. Das ist eigentlich einer seiner wenigen konkreten Beispiele, wo er dann auch argumentiert, dass die israelische Besatzung eigentlich nicht wie Apartheid ist, sondern schlimmer als Apartheid. Dass da Satzbausteine drin sind, wo man wirklich so ein bisschen stutzen kann. Aber ich würde natürlich nicht so weit gehen, sofort irgendwie das Argument des Antisemitismus zu nehmen. Das sind problematische Bausteine und ich hätte mich jederzeit mit ihm auch gerne mal zusammengesetzt und mit ihm darüber diskutiert, warum er ausgerechnet irgendwie sich so auf die israelische Besatzung. Eigentlich ist das eben jemand, 2015 schreibt, dass die Besatzung Palästinas der größte moralische Skandal unserer Zeit ist, dass zur selben Zeit, sagen wir mal, als die russische Luftwaffe gerade Aleppo dem Erdboden gleich macht, warum sein Blickwinkel in unsere Richtung geht. Und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert, warum, sagen wir mal, der Blickwinkel eines wirklich hervorragenden postkolonialistischen Philosophen, wenn er politisch argumentiert, in Richtung Israel und in israelische Besatzung geht. Warum ausgerechnet da? Das wollte ich auch in dem Buch ein bisschen so zurückverfolgen. Das war so das Anliegen.
Ja, verstehe ich gut. Ich versuche mal ganz kurz meinen Blick anzudeuten zumindest. Mhm. Einfach weil wir jetzt über diesen Fall Membe angefangen haben zu sprechen. Und wir werden diesen Fall Membe jetzt natürlich nicht vertiefen können, aber ich wollte ganz kurz meinen Blick daneben stellen. Auch ich hatte vor allem Kritik der schwarzen Vernunft gelesen, bevor diese Vorwürfe gekommen sind, ein paar kleinere Aufsätze auch, Ausschnitte aus anderen Büchern, aber vor allem Kritik der schwarzen Vernunft. Auch ich war in der gleichen Weise, wie Sie es gerade berichtet haben, zunächst mal ein bisschen verdutzt über diese Vorwürfe. Anders als Sie sehe ich diese beiden Bücher, die Sie jetzt genannt haben, Kritik der schwarzen Vernunft einerseits und andererseits Politik der Feindschaft, gar nicht so sehr als gegensätzlich, sondern ich finde, beide Bücher sind Genre politische Theorie. Und beide Bücher sind so wütend, Sie sagten vorhin wütend, so wütend, wie man halt sein kann, wenn man über Kolonialismus oder die Reste des Kolonialismus schreibt. Ich weiß, was für Versatzstücke Sie meinen, die als israelkritisch gelesen wurden in der Debatte. Das gestehe ich gerne zu, dass da Elemente drin sind in diesem dicken Buch, über die man stolpern kann und über die man diskutieren muss, wenn man das möchte. Allerdings fand ich es schade, dass während der Debatte und auch jetzt, wenn Sie es zusammenfassen, dass dann der Gesamtblick dieses Buches gar nicht genannt wird. Das Thema dieses Buches, Politik der Feindschaft, ist die Krise oder der Zustand der liberalen Demokratie, der liberalen westlichen Demokratie.
Ja.
Und dafür, und das ist so ein bisschen das abstrakte Thema, und dafür würde ich sagen, gibt es immer mal wieder Beispiele auf diesen, ich weiß gar nicht, 300 Seiten oder so, Beispiele, die mit den USA zu tun haben, Beispiele, die mit dem historischen Frankreich zu tun haben und eben auch Beispiele aus Israel/Palästina, weil das natürlich eine exponierte liberale Demokratie ist.
Das kann man bestimmt so sehen. Ich meine, ich sage mal, jemand, der aus, ich würde mich ja auch als in der politischen Theorie verorten, aber ich sehe mich mehr so als liberal, pluralistisch denkender Mensch oder der mich eher in dieser Theorie mich befindlichen Befindlichkeiten. Und natürlich stößt mir Membe auch auf in seiner Kritik am Liberalismus, in seinem fast schon, in seinem wütenden Antiliberalismus. Und es erinnerte mich auch natürlich an Bücher, die ganz klar, wie er steht ja auch in dieser Tradition, ne, wie Fanon, der ja auch diese zwei Bücher hat, Schwarze Haut, weiße Masken und dann etwas später Die Verdammten dieser Erde. Oder auch Edward Said mit seinen zwei Büchern, ne, Orientalism, das für mich gerade als Student ein wahnsinnig wichtiges Buch war, für uns alle damals. Ne. Das haben wir sehr in den Ende der 70er Jahre sehr aufmerksam gelesen und es hat unseren Blick irgendwie auch verändert und es war ein sehr wichtiges Buch. Aber dann ein Jahr später, 1979, veröffentlicht Said dann The Question of Palestine, wo dann der Blick aus dem theoretischen Orientalismusbuch dann sich total, ich will jetzt nicht sagen einschießt, aber man kann schon fast sagen einschießt auf die Frage Palästinas. Ne? Und da habe ich mich gefragt, ob da sowas Ähnliches passiert bei Membe auch. Hm. Das heißt, auf der einen Seite Kritik des Liberalismus und Kritik des Westens und eine Dekonstruktion und alles, was er so wunderbar beschreibt in die Kritik der schwarzen Vernunft. Dann, wenn man dann irgendwie politisch argumentieren will, dann ist es nicht nur die USA oder der Westen, dann ist es vor allen Dingen, so wie ich das sehen würde, die jüdische Existenz hier im Nahen Osten oder die Ausübung jüdischer politischer Souveränität im Nahen Osten, die sowohl natürlich Said aufgestoßen ist und die natürlich, und Membe folgt dem in gewissem Sinne. Das hat mich stutzig gemacht. Ich würde auf keinen Fall, und verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Giger, ich würde auf keinen Fall sagen, er soll nicht eingeladen werden und er soll keine Eröffnungsreden halten bei bestimmten Kulturanlässen, aber ich würde gerne explizit machen, was vielleicht so ein bisschen implizit rüberkommt, was die Bedeutung ist von jüdisch sein, ganz besondere Form von jüdisch sein, also nicht das Exil, diasporische Judentum, mit dem er sich ja sehr identifiziert sogar, sondern das souveräne Judentum, die Ausübung auch von staatlicher Souveränität, die Ausübung von auch von politischer Gewalt, mit der hier die Souveränität die ganze Zeit auch bestätigt werden muss. Israel ist bestimmt nicht der gewaltvollste Staat auf der Erde, aber dass da dann der Fokus stellt, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Was passiert da in der Kritik, in der postkolonialistischen Kritik, dass Israel so im Fokus der Debatte steht irgendwie? Und das hat sich dann natürlich, das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, das koppelte sich dann an Debatten in Deutschland, ob das jetzt Debatten sind wie der BDS-Beschluss im deutschen Parlament 2019. Und dann so diese kleineren Skandälchen, die dann so, die Sie auch vorhin genannt haben, die so rumgehen über die deutsche Erinnerungspolitik und Schuld und Verantwortung und all das. Und das war so das Anliegen des Buches, dass ich das versucht habe, irgendwie auseinander zu buchstabieren.
Ja, in der Tat gibt es ganz viele Anlässe, die die deutsche Gesellschaft sich nimmt, um über diesen Themenkomplex zu sprechen. Vielleicht nähern wir uns Ihrem Buch noch ein bisschen mehr, denn es ist nicht so, dass Sie jetzt diese einzelnen Streitfälle kommentieren würden, sondern Ihr Unternehmen ist, so habe ich das gesehen, Ihr Unternehmen ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu erklären. Was ist die Vorgeschichte, dass die deutsche Gesellschaft bei jeder sich bietenden Gelegenheit so intensiv über Holocaust, Kolonialismus, Erinnerung spricht und streitet? Ich würde sagen, Sie haben so ein rundes Jahrhundert sich vorgenommen. von der Dreyfus-Affäre bis zu Theoretikern wie Edward Said oder so, den Sie gerade schon genannt haben. Und vielleicht schauen wir mal so ein paar Stationen Ihrer Vorgeschichte an. Also es gibt so einzelne Kapitel, die so Porträts von Denkern, Denkerinnen anfertigen. Oder es gibt eben auch ein Kapitel über die Dreyfus-Affäre, über jene berühmte Affäre, in der ein französischer jüdischer General des Landesverrats bezichtigt wurde zu Unrecht und eine Affäre, in der über Jahre am Ende des 19. Jahrhunderts die französische Gesellschaft sich entzweit hat. Können Sie vielleicht skizzieren, warum Sie diese berüchtigte Dreyfus-Affäre nochmal sich vorgenommen haben?
Ja, und nicht nur vorgenommen, ich sehe sie als konstituierend eigentlich für viele der Debatten, die wir heute haben. Ich meine, erstens ist es vielleicht der erste Feuilletonkrieg, den wir aus der Geschichte kennen. Die Positionen haben sich in der französischen Presse zwischen den Dreyfusards und den Anti-Dreyfusards, wie man sie damals nannte, gespalten. Es waren unversöhnliche Positionen, die sich da gegenüberstanden. Das ist das eine, was mich natürlich fasziniert hat. Also jeder glaubte, dass er auf der richtigen Seite der Geschichte steht und dass der andere oder die andere Seite eine Gefahr für die französische Nation ist. Das glaubte jeder von dem anderen auch.
Da darf ich Sie kurz unterbrechen. So wie Sie es gerade sagen, leuchtet mir unmittelbar ein, was das mit jetzt zu tun hat. Auch jetzt ist jede Seite davon überzeugt, dass sie den nächsten Faschismus aufhält und die andere Seite den nächsten Faschismus möglich macht.
Genau. Und damals ging es um das wahre Frankreich. Ob das wahre Frankreich ein weißes, katholisches Frankreich ist, das durch den Ehrenkodex des Militärs zusammengehalten wird und die glorreiche französische Nation. Oder ob das wahre Frankreich ein plurales, individualistisches Frankreich ist, in dem auch ehrenlose, in Anführungszeichen, ehrenlose Männer wie Juden eben auch Offiziere sein können. Das war ein wahnsinnig wichtiger Streit und der natürlich von jüdischer Seite damals wahnsinnig aufgenommen, also erfahren wurde. Ich meine, viele Menschen argumentieren sogar guten Willens, dass der Ursprung des Zionismus, des politischen Zionismus durch die Erfahrung der Dreyfus-Affäre entstanden worden ist, das Symbol des zerbrochenen Degens bei der Degradierung Dreyfus. Das heißt, wenn es einem Offizier wie Dreyfus passieren kann, dann kann es jedem Juden passieren. Theodor Herzl, dem Begründer des politischen Zionismus, der bei der Degradierung anwesend war als Journalist, war überzeugt davon, dass nur Staatlichkeit die Juden vom Antisemitismus befreien, erlösen, erretten kann. Hannah Arendt, die später auch natürlich über die Dreyfus-Affäre geschrieben hat, sieht sie als ein konstituierendes Ereignis des Scheiterns der jüdischen Emanzipation, der jüdischen Assimilation, dass Juden eben nicht Teil der universalen Nation sein können, sondern sich in ihrem Partikularismus, in ihrem Stolz, Juden zu sein, in ihrem kulturellen Stolz, Juden zu sein, bewegen müssen. Also etwas anders als Herzl, eine etwas mehr kulturelle zionistische Position, die die Dreyfus-Affäre erfahren hat.
Ja, das mit Hannah Arendt würde ich Sie bitten, ob Sie das noch mal ein bisschen ausführlicher erklären können. Was ich gut verstanden habe, ist, so kam es mir bei der Lektüre Ihres Buches auch vor, dass Sie da zumindest diese Linie nennen, wenn nicht, dass Sie diese Linie auch vertreten, dass diese Dreyfus-Affäre eigentlich relativ direkte Verbindungen zum politischen Zionismus hat. Ich glaube, Sie schreiben da so sinngemäß, mit der Dreyfus-Affäre war für Theodor Herzl, den Gründer der zionistischen Bewegung, klar, es gibt eigentlich vor allem Juden und Antisemiten.
Oder? Genau, also daraus muss man auch verstehen, dass eigentlich diese wirkliche Verknüpfung auch, die durch die Dreyfus-Affäre entstand, zwischen Zionismus und Antisemitismus. Und deswegen ist es meiner Meinung nach unheimlich schwer, so wie das heute oft getan wird, zu argumentieren, dass also Antizionismus und Antisemitismus zwei völlig verschiedene politische oder intellektuelle Formationen sind. So kann man das nicht sagen, weil Zionismus und Antisemitismus natürlich unheimlich eng miteinander verknüpft sind. Das war für Herzl klar, das war für Hannah Arendt klar. Für beide war klar, sagen wir mal, dass der Universalismus, der ja mit Frankreich in Verbindung gebracht worden ist, und deswegen ist ja Frankreich in meinem Buch auch ungeheuer wichtig, der noch mit späteren Personen wie Fanon, wie Lanzmann, wie Albert Memmi, wie Césaire und Mbembe am Schluss auch natürlich, dass also dieser französische Diskurs, ne, über das Scheitern des französischen Revolutionskredo, das Scheitern des französischen Universalismus, sowohl zu Beginn für Juden ungeheuer wichtig war, dass dieses jüdische Bewusstsein des Scheiterns des französischen Universalismus, das von Arendt wirklich ganz klar ausgedrückt worden ist. Also sie war in ihrem Schreiben über Frankreich manchmal so entrüstet über Frankreich, wie sie eigentlich über Deutschland kaum geschrieben hat, irgendwie in dieser Entrüstung, weil man sich von Frankreich eben was anderes erwartet hat. Und diese Gedanken dann fließen dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch in schwarzes antikolonialistisches Denken mit ein, ja, das sich sehr an diesen jüdischen Denkstrukturen anlehnt.
Ja, Sie haben jetzt schon mehrfach die Begriffe universal und partikular, Universalismus und Partikularismus genannt. Bei diesem ersten historischen Kapitel oder bei dieser ersten historischen Episode, die ich angesprochen habe, diese Dreyfus-Affäre, da kann man sagen, okay, die hat was zu tun mit dem Zionismus, hat was zu tun mit der Gründung Israels. Das heißt, das ist irgendwie was Partikulares. Anderes historisches Kapitel in Ihrem Buch dreht sich vor allem um Hannah Arendt, die Sie auch schon genannt haben. Können Sie da so ein bisschen erzählen, was die für eine Figur ist in Ihrem Buch, warum die so häufig zentral immer wieder auftaucht? Denn auch bei Hannah Arendt taucht dieses Begriffspaar wieder auf, universal und partikular.
Stimmt. Sie ist, glaube ich, das haben Sie vielleicht ganz gut erkannt, sie ist vielleicht die wichtigste Begleitfigur meines Buches. Also sie begleitet das eigentlich durch den gesamten Text, schreibe ich mit ihr im gewissen Sinne. Und sie hat mich als Person auch immer fasziniert. Ich habe ja auch in anderen Büchern über sie schon vorher geschrieben. Und dieser Kampf zwischen Universalismus und Partikularismus, dieses ständige Ausbalancieren, was es bedeutet, jüdisch zu sein, was es bedeutet, Mensch zu sein, wie man auch das Gewaltverbrechen gegen die Juden, den Holocaust, wie man den versteht, das war immer für sie klar, dass es ein einzigartiges Verbrechen ist, mit natürlich universalen Konsequenzen. Also sie definierte ja auch den Holocaust als ein Verbrechen gegen die Menschheit verübt, am jüdischen Körper, so wie sie das einmal ausdrückte. Sie hat immer versucht, und sie ist da nicht die Einzige, das ist Teil, glaube ich, auch von vielen jüdischen Denkern und Denkerinnen, ob das jetzt Arendt ist, ob das Lemkin ist, ob das Horkheimer ist, ob das andere sind, dass das Verbrechen gegen die partikulare jüdische Gruppe natürlich auch ein Verbrechen gegen Partikularität an sich ist. Und in dem Moment, wo es ein Verbrechen an Partikularität ist, ist es auch ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es ist ein partikularer Universalismus. Und sie hat sich immer gestemmt gegen die, was sie so die Soße des Allgemeinen nannte. Also so, ja, sagen wir mal, gegen einen universalen Universalismus, ja, auch wenn sich das ein bisschen merkwürdig anhört. Arendt war immer eine jüdisch denkende Person und sie hat immer von einem jüdischen Standort aus geschrieben, auch wenn sie diesen jüdischen Standpunkt und diesen Ort auch verlassen hat und sich, sagen wir mal, eine gewisse Bewegungsfreiheit erlaubt hat, aber immer von diesem jüdischen Standpunkt aus. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Ich wollte im gewissen Sinne, wollte ich in diese Richtung auch mit ihrer Inspiration arbeiten. Sie ist keine universale Denkerin. Das ist falsch, wenn man sie irgendwie als universale Denkerin nennt. Und dann zitiert man diesen Brief an Scholem, dass sie also nie ein Kollektiv geliebt hat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie schrieb immer von einem jüdischen Standpunkt aus. Und ich glaube, in diesen Debatten, die wir gerade erleben, ob es sich um Kolonialismus handelt, ob es sich um Holocaust handelt, ob es sich um Rassismus handelt, ob es sich um Antisemitismus handelt, sieht man immer, als ob es sich um einen Konflikt zwischen Partikularismus und Universalismus handelt. Und es ist kein Konflikt zwischen Universalismus und Partikularismus, es ist ein Konflikt zwischen verschiedenen Formen des partikularen Denkens, das ich da in diesem Buch entfächern wollte, sozusagen.
Ja, ich habe jetzt verstanden, Sie sagen, die augenblickliche Konfliktlage, da prallen immer unterschiedliche Partikularismen aufeinander, das heißt Einzelgruppen, Einzelinteresse. Und Sie haben bei Hannah Arendt etwas gefunden, das Sie jetzt gerade partikularen Universalismus genannt haben. Jedenfalls beide Pole, das Partikulare und das Universale, irgendwie miteinander vermengt. Und sie haben dieses schöne Zitat von Hannah Arendt gebracht, der Holocaust sei, ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber...
ein Menschheitsverbrechen verübt am jüdischen Körper.
Genau. Auch da, auch in dieser Formulierung, sind ja beide Ebenen, das Universale, die Menschheit, alle Menschen, einerseits mit andererseits dem jüdischen Körper, also etwas Partikulares, zusammengezogen. Meine Frage ist, könnte man denn nicht damit einfach den Streit beenden? Wie grob auch immer, jedenfalls sind zwei Pole da aufeinander bezogen und vielleicht kann man da eigentlich aufhören zu streiten.
Ja, Giga, damit beginnt man den Streit. Damit beendet man ihn nicht, damit beginnt man den Streit. Indem man das versteht, glaube ich, dass es hier um das Partikulare geht, dass es eben sowas wie Menschheit an sich überhaupt nicht gibt. So wie Arendt auch sagt, dass es auch keine Brüderlichkeit gibt, sondern dass wir erstmal irgendwie grounded sind, dass wir in unseren Körpern, in unserer Geschichte, in unseren eigenen Erfahrungen auch leben und daraus, sagen wir mal, den Streit beginnen. Das heißt, wir streiten von einer gewissen Position heraus. Ne? Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, sagen wir mal, gerade, dass ich als jüdischer Mensch und als jüdischer Mann und sogar als jüdischer alter Mann, sagen wir sogar, mit anderen, die aus ihrer Position heraus streiten oder argumentieren, dass wir miteinander, auch wenn diese Gespräche mit unüberbrückbaren Positionen irgendwie verbunden sind, aber dass wir wenigstens verstehen, dass das alles partikulare Positionen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Damit beginnt man, damit endet man keinen Streit.
Ja, ich verstehe, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es verstehe. Ich möchte zunächst nochmal auf eine dritte historische Station kurz gucken, die Sie in Ihrem Buch behandeln. Die hat zu tun mit zwei Autoren. Der eine heißt Claude Lanzmann, der andere heißt Franz Fanon. In bestimmten Szenen sind beides Ikonen, muss man sagen. Ich sage trotzdem mal ganz kurz, was die gemacht haben. Franz Fanon, geboren 1925, ein antikolonialistischer Autor, von dem vor allem zwei Bücher sehr berühmt sind oder eins noch berühmter als das andere, die verdammten diese Erde, eine Art von Manifest oder ausgearbeitetem antikolonialen Manifest. Und Claude Lanzmann ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im gleichen Jahr geboren, 1925. Jüdischer Franzose, wird man wahrscheinlich sagen dürfen, und jedenfalls in die Geschichte eingegangen für das größte Filmwerk über die Shoah mit schlicht diesem Titel Shoah von 1985. Und Sie bringen die beiden in Kontakt miteinander. Warum die beiden?
Das ist ja kein fiktiver Kontakt, den ich da zwischen diesen beiden erzeuge, weil die haben sich in der Tat 1961 kennengelernt, waren voneinander fasziniert. Und es war ja Claude Lanzmann, der also damals auch gemeinsam mit Sartre an dieser Zeitschrift Le Temps Moderne gearbeitet hat, der Fanon und Sartre zusammengebracht hat. Also das berühmte Vorwort, das Sartre zu den Verdammten dieser Erde, das ja berühmter ist als der Fanon-Text selbst heute, oder ikonischer, das ist eigentlich Claude Lanzmann zu verdanken. Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie gegen die Nazis kämpften, als junge Männer.
Und zwar buchstäblich.
Buchstäblich gegen die Nazis kämpfen, ja, genau. Gewaltvoll gegen die Nazis kämpften und damit auch ein gewisses Verständnis der Gewalt als ein Akt der Emanzipation, als ein Akt der Befreiung am eigenen Körper erlebt haben. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie Französisch denken und schreiben, dass sie beide glaubten, dass als Kämpfer gegen den Nazismus sie Französisch werden konnten, aber erkennen mussten, dass Fanon auf der einen Seite schwarz blieb und Lanzmann auf der anderen Seite jüdisch blieb. Also auch diese, darüber redeten wir ja schon vorher, diese Enttäuschung über das französische Versprechen der Nation Française, des Universalismus, das haben sie auch beide. Beide auch, Shoah ist ja vielleicht einer der Dokumente, die also überhaupt nicht versucht, die Shoah in irgendeinen historischen, größeren Kontext zu verstehen. Wenn es jemanden gibt, der ästhetisch auch die Singularität dieses Verbrechens manifestiert, dann ist es Claude Lanzmann, der auch gleichzeitig ein glühender Verehrer Israels und der israelischen Armee und damit auch der israelischen Gewaltausübung war. Und Franz Fanon, der ganz klar auch für eine gewaltvolle, den gewaltvollen Kampf des Entkolonialismus war. Die beiden waren befreundet. Die beiden waren, die kannten sich. Wie eng diese Freundschaft war, das wissen wir natürlich nicht. Aber sie erkannten sich gegenseitig wieder und gleichzeitig wussten sie auch über die Verschiedenheit. Das heißt also, wenn Fanon in schwarzer Haut, weiße Maske schreibt, dass es natürlich Zusammenhänge gibt zwischen Rassismus und Antisemitismus, also Sachen, die heute im heutigen progressiven Diskurs irgendwie zusammengedacht werden, dass Antisemitismus eine Form des Rassismus ist, betont er aber auch gleichzeitig, dass das zwei völlig verschiedene Formationen sind, die mit Sichtbarkeit und mit Unsichtbarkeit zu tun haben. Und auch in seinem Blick auf Landsmann wusste er, dass auf der einen Seite ein Weggenosse, aber auf der anderen Seite auch eine ganz andere Form des nicht-universalen Franzosen. Und das hat mich fasziniert. Also diese Begegnung zwischen den beiden hat mich fasziniert, weil es so irgendwie diese ganzen Dichotomien zwischen partikularem Jude-Sein und partikularem Schwarz-Sein und zwischen die Singularität des Holocaust hochhalten, auf der anderen Seite den Kolonialismus als eine wirklich formative Kraft der Unterdrückung des Westens sehen, dass diese beiden Dinge parallel gedacht werden können, ohne dass sie, sagen wir mal, in eine Illusion der Multidirektionalität aufgelöst werden, sondern dass sie parallel laufen.
Ist das, was Sie jetzt zuletzt sagen, dass sie parallel laufen, ist das das, was Sie auch vorschlagen wollen? Oder ist das das, was Sie faszinierend in dem Sinne finden, dass wir das tun sollten? Also unterschiedliche Perspektiven nebeneinander laufen lassen?
Ich glaube, das ist das, was eigentlich passiert. Da bin ich vielleicht der empirische Soziologe, im Gegensatz, sagen wir mal, zum Kollegen Rothberg, der mehr so der normative Literaturwissenschaftler ist, und dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Also ich bin ja auch theoretisch für Multiperspektivität und Multidirektionalität und würde sie mir auch wünschen.
Weil Sie jetzt einfach so den Namen Michael Rothberg genannt haben, erlaube ich mir kurz als Moderator zwei, drei Sätze nochmal einzuschieben zur Erklärung. Wir haben es ja zu tun mit zwei extrem unterschiedlichen Mega-Verbrechen, Kolonialismus und Holocaust. Beide enorm, beide überwältigend, beide sehr verschieden, jeweils sehr verschieden. Die Beobachtung, die Sie machen, oder die Unterteilung ist, naja, entweder könnten Erinnerungen an diese beiden Großereignisse, entweder könnten die in Konkurrenz miteinander treten, oder man könnte für ein Sowohl-als-auch plädieren. Und dieses Sowohl-als-auch, das schreiben Sie dem Literaturwissenschaftler Michael Rothberg zu. So habe ich das verstanden in Ihrem Buch. Und Sie wollen aber weder das eine, weder Konkurrenzsituation, noch Sowohl-als-auch, sondern Sie schlagen etwas Drittes vor für miteinander konfligierende Erinnerungen. Und das lese ich eigentlich schon in Ihrem Titel, nämlich Fluchtpunkte der Erinnerung. Das würde mich einfach näher interessieren, wie diese Fluchtpunkte oder wie diese unterschiedlichen Perspektiven, wie die funktionieren.
Ich würde auch für ein Sowohl-als-auch argumentieren, aber ein Sowohl-als-auch nicht in der Verknüpfung, sondern im parallelen Nebeneinander. Ich meine jetzt, wenn wir geometrisch jetzt denken, dann schlägt ja Michael Rothberg vor, dass also Erinnerungen multidirektional sein sollen, sich also gegenseitig bereichern, im Dialog miteinander stehen sollen und nicht miteinander konkurrieren sollen. Mein Bild ist ein bisschen anders. Fluchtpunkte bedeutet ja, dass sie nicht miteinander verknüpft sind, sondern dass sie auf parallelen Schienen laufen und dass sie eigentlich in der Unendlichkeit sich treffen, in der Fantasie sich treffen, in der Illusion sich treffen, aber bis dahin eigentlich parallel laufen, weil ich glaube, dass Gewalterfahrungen uns nicht miteinander verbinden, sondern dass Gewalterfahrungen uns in erster Linie trennen. Das mögen manche Leute bedauern, aber ich glaube, das ist nun mal so. Und ich glaube, wenn man das versteht, dann kann man auch, sagen wir mal, sich eine gewisse Bewegungsfreiheit erlauben und mit dieser Bewegungsfreiheit vom eigenen Standpunkt sich andere Standpunkte betrachten, die verstehen, aber nicht einnehmen. nicht einnehmen, sondern wieder zurück auf den eigenen Standpunkt kommen. Das ist das, was ich mit Fluchtpunkte meinte.
Das verstehe ich ungefähr und finde das auch sehr plausibel. Was ich nicht so richtig verstehe, ist der Gegensatz, den Sie zu Michael Rothberg und dessen Blick behaupten.
Ich sage, das sind kleine, feine Unterschiede. Ich meine, man kann den Holocaust als den Höhepunkt des Antisemitismus verstehen. Man kann den Holocaust verstehen als ein Ausdruck des Rassismus. Man kann den Holocaust verstehen als ein Verbrechen gegen die Menschheit. Die Unterschiede sind sehr fein, nicht oft zu erkennen. Aber ich glaube, dass diese Unterschiede ungeheuer wichtig sind, auch für den politischen Diskurs. Weil wenn der Holocaust der Höhepunkt eines antisemitischen Verbrechens ist, so wie ich es auch glaube, sagen wir mal so, das ist auch meine Position, dann ist es ein Verbrechen, das in erster Linie Juden betrifft. Wenn der Holocaust aber ein rassistisches Verbrechen ist, dann ist das Jüdischsein einer der Kategorien, die in dem Holocaust irgendwie untergeordnet sind. Und ein Menschheitsverbrechen, wie gesagt, dann werden die Kategorien noch größer. Ich versuche, diese drei, sagen wir mal, Kategorien separat zu halten. Und ich glaube, dass in einer gewünschten Multiperspektivität die Dinge miteinander vermischt werden, ohne dass sie wirklich auseinandergehalten werden. Das heißt also, ich bin nicht gegen Multiperspektivität, überhaupt nicht. Und ich bin auch nicht gegen Multidirektionalität, sondern ich bin dafür, dass das Partikulare erstmal verstanden wird und empirisch auch, also nicht vom Normativen, vom Empirischen her, gehe ich davon aus, dass Gewalterfahrungen erstmal von den Menschen, die sie erfahren haben und dem Kollektiv, mit dem sie sich identifiziert haben, dass man damit beginnt und dann kann man sich die Bewegungsfreiheit erlauben, auch sich andere Erfahrungen anzuschauen. Das ist kein Argument gegen Multikulturalität und kein Argument gegen Multiperspektivität und kein Argument gegen Multidirektionalität. Es ist einfach, glaube ich, ein tieferes Verständnis meiner Meinung nach dieser Prozesse, weil einer der Probleme, die ich, sagen wir mal, mit multidirektionalem Denken habe, dass sie oft sehr intolerant sind gegenüber denjenigen, die an dieser Multidirektionalität nicht teilhaben wollen.
Ich würde gerne zumindest sagen, dass man nach meinem Verständnis Rothberg auch so verstehen kann, dass unter dieser Überschrift multidirektionales Gedächtnis einfach unterschiedliche Erinnerungen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Zum Beispiel Erinnerungen an Holocaust oder Kolonialismus. Da steckt jetzt ja noch nicht drin, das eine sei größer, dicker, wichtiger als das andere überhaupt nicht, sondern explizit richtet sich dieser Blick von Michael Rothberg dagegen.
Da haben Sie vollkommen recht, Herr Agitor, da haben Sie keinen Streit mit mir. Er möchte diese verschiedenen Erinnerungen in Beziehung bringen. Aber die Frage, die ich mir stellte, was passiert, wenn man sich gegen diese in Beziehung bringen stellt? Wird man dann zu einem rückschrittlichen Partikularisten oder was passiert da? Und ich meine, ich will jetzt keine Buchrezension über seine Sachen machen. Mein Blick ist eben nicht multidirektional, sondern fluchtpunktig sozusagen. Ja. Mein Verständnis ist, dass die Dinge nicht wirklich in Dialog gebracht werden können und auch nicht unbedingt in Dialog gebracht werden sollen.
Aber Ihr eigenes Beispiel, Franz Fanon und Claude Lanzmann, die begegnen sich, die sind im Dialog.
Die sind im Dialog, aber die machen keine multidirektionale Erinnerungspolitik. Überhaupt nicht. Ne? Es ist klar, dass die sich kennen und dass sie sich schätzen, dass der gemeinsame Ansatz die Kritik am französischen Universalismus ist, dass sie beide natürlich auf Französisch machen müssen und dass der eine wirklich in die Richtung des antikolonialistischen Befreiungskampfes schreibt und der andere. Und dafür war ja für mich Claude Lanzmann auch wichtig, dass man versteht, dass auch die zionistische Bewegung und das zionistische Projekt eigentlich ein antikolonialistisches Befreiungskonzept ist, ein Emanzipationskonzept. Das heißt, in der Hinsicht sind sich Fanon und Lanzmann vielleicht einig, dass Lanzmann verstanden hat, dass Juden eigentlich nicht viel anders wie schwarze Menschen eigentlich intern auch kolonisiert waren und dass der Zionismus auch eine antikolonialistische Befreiungsbewegung eigentlich ist. In der ganzen Singularität auch. Das heißt, die feiern kein multidirektionales Fest miteinander.
Ja.
Überhaupt nicht. Die schauen sich an und verstehen sich in ihrer gegenseitigen Partikularität und haben parallele Erfahrungen. Das ist für mich wichtig. Und deswegen ist dann eine andere Figur dann für mich auch sehr wichtig. Und das ist Albert Mimi, ein tunesischer Jude, der Zeit seines Lebens auch versucht hat, sowohl Jude als auch Araber zu sein, der aber auch verstanden hat, dass der antikolonialistische Kampf in Nordafrika die Juden nicht mit einschließt, sondern ganz im Gegenteil, sie eigentlich ausschließt. Und der dann auch mit dieser jüdisch-arabisch-französischen Identität die ganze Zeit kämpfte. Aber für mich ist er wichtig, weil natürlich auch oft im postkolonialistischen Diskurs behauptet wird, dass Juden eigentlich weiße Europäer sind und dass das natürlich auch nicht so richtig ist. Das heißt, ich will, Arendt nannte das immer, ich will nichts in der Soße des Allgemeinen anrühren irgendwie. Darum geht es mir nicht. Es geht mir wirklich um die Partikularismen von verschiedenen Gruppen, die zu verstehen und die in der Form miteinander ins Gespräch zu bringen. Es ist ein Gespräch, das vielleicht nicht zu einer Auflösung führt, also nicht zu einer Aufhebung irgendwie ins Universale, sondern es mag sogar ein Gespräch sein, dass die einzelnen Partikularitäten noch bestärken und verstärken.
Ja, das bringt mich auf eine Frage, die ich gegenüber Ihrem ganzen Buch habe. Möchten Sie diese unterschiedlichen Parteien oder Partikularitäten eigentlich eher beschreiben oder sind Sie selbst Partei? Meine eigene Antwort als Leser wäre, dass Sie da so ein bisschen mal dies, mal jenes sind?
Ja, das haben Sie gut gelesen. Ja, sicher bin ich mal dies, mal das. Ich habe das Buch nicht geschrieben von dieser Feldherrenposition, die dann von oben irgendwie so die ganzen Figuren so aufs Schlachtfeld schickt und die miteinander kämpfen lässt. Überhaupt nicht. Ich bin parteiisch. Ich bin total parteiisch.
Und wenn Sie parteiisch sind, für wen sind Sie parteiisch? Wie heißt Ihre Partei?
Meine Partei heißt, ich schreibe aus einer jüdisch-israelischen Position heraus. Ja. Ganz klar. Ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Das ist die Position, aus der ich herausschreibe.
Wenn Sie aus
und ich fühle mich in dieser...
Ja. Wenn Sie aus dieser Position herausschreiben, warum gibt es denn... Also ich sage jetzt mal meine Beobachtung oder meinen Eindruck nach Lektüre des Buches. Die Einleitung, die versucht tatsächlich sehr zurückhaltend zu beschreiben, unterschiedliche Partikularitäten zu benennen, beide zu verstehen. Und nach diesem historischen Teil, über den wir jetzt lange gesprochen haben, einzelne Figuren, dann kommt breiter Essay, Kommentar, Fluchtpunkte der Erinnerung heißt er nochmal. Da geht es dann um diese Sachthemen direkter: Israel, Holocaust, Kolonialismus, Rassismus, Antisemitismus. Und da lese ich Ihren Text als sehr viel deutlicher parteiisch. Also neutral am Anfang, parteiisch am Ende.
Ja, das stimmt. Also das, was, sagen wir mal, die Figuren, die ich beschrieben habe, in zwei Büchern gemacht habe, habe ich vielleicht versucht, in ein Buch reinzustecken. Also sowohl politische Theorie als auch Parteilichkeit. Und ich konnte da am Ende gar nicht anders schreiben. Das hat sich dann fast schon von alleine geschrieben. Auch durch eine gewisse Verärgerung, ne, der Beobachtung der Debatten. Aber es ist aus einer Position, sagen wir mal, einer Souveränität versucht wenigstens zu schreiben, die es erlaubt, auch mir diese Bewegungsfreiheit, diese gedankliche Bewegungsfreiheit aus meiner eigenen Position rauszugehen, andere Positionen zu beschreiben, aber dann, wie Sie richtig feststellten, am Ende wieder auf die eigene Position zu kommen. Ich verstecke sie auch nicht. Sie haben das ja sehr gut herausgelesen.
Nö, man musste nicht buddeln, um die Position zu
finden. Man musste nicht buddeln. Das ist also kein, da muss man nicht irgendwie so eine große Ideologiekritik machen, um mir die Maske vom Gesicht zu reißen. Ich sage das ja auch ganz deutlich, aus welcher Position das Buch herausgeschrieben ist. Es ist ein lautes Nachdenken aus einer eigenen Position, die dann auch andere Positionen verstehen will. Und in dem Sinn ist es auch ein Debattenbeitrag. Aber ich habe versucht, in diesem Debattenbeitrag etwas gelassener, etwas ruhiger zu schreiben, etwas souveräner zu schreiben, also ein bisschen die Schrillheit auch aus der Debatte zu nehmen, die wir ja die ganze Zeit sehen auch.
Also wenn meine Frage wäre, ist das Buch Wissenschaft oder Politik, dann wäre das Buch Politik?
Dann ist es eine politische Theorie, würde ich sagen. Es ist sowohl Wissenschaft als auch Politik. Das Buch handelt ja auch von der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Politik. Man kann ja wissenschaftlich nicht beweisen, ob jetzt jemand antisemitisch ist oder nicht, ob jetzt Kolonialismus das größere Verbrechen ist oder es gibt zwar in der wissenschaftlichen Debatte über die Singularität des Holocaust, da gibt es so einen Versuch, wissenschaftlich zu argumentieren, aber das fällt natürlich immer auf die Politik zurück. Das ist schwer in der Welt, in der wir leben, das ist so eine hyperdemokratische Welt, wo Meinungen die ganze Zeit sich gegenüberstellen und sich auch gegenseitig ausschließen, da, sagen wir mal, Wahrheit zu finden. Und dieses Buch ist natürlich ein Versuch, sagen wir mal, partikulare Wahrheit, obwohl das natürlich ein Widerspruch in sich selbst ist, partikulare Wahrheit zu finden. Ich versuche das nicht aufzulösen, indem ich einen Kompromiss durchwinke zwischen den einzelnen Positionen, sondern ich versuche, sagen wir mal, den Lesern und Leserinnen zu zeigen, da kommen die Argumente her. So haben die sich historisch entwickelt. Wenn ihr euch positioniert in dieser Debatte, ob ihr diese Position einnimmt oder eine andere Position einnimmt, dann würde ich gerne, dass ihr mehr Bescheid wisst über diese Position. Es ist natürlich ein bisschen arrogant auch, ne? Weil das ja heißt, dass ich, sagen wir mal, ein Wissen habe, das andere nicht haben. Aber das war so das Anliegen dieses Buches, nicht in irgendeinen Kompromiss zu finden zwischen den verschiedenen Positionen, sondern meine Position klar zu machen, aber gleichzeitig auch mit den anderen Positionen klarzukommen.
Ja, verstehe. Ich muss Ihnen gestehen, dass mir das manchmal schwer gefallen ist, zu erkennen, welche Sprechhaltung wann gilt, also wann der politisch Streitende und der politische Parteigänger spricht und wann der zumindest versuchsweise Berichterstatter spricht. Natürlich bin ich dann auch nicht mit jeder Zusammenfassung der anderen Positionen einverstanden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie schreiben irgendwo gegen Ende, der Postkolonialismus denkt oft in Dichotomien, das heißt in so Gegensätzen, in unvermittelbaren Gegensätzen. Dagegen erzählen jüdische Erfahrungen eine andere Geschichte, nämlich die Geschichte des sowohl als auch. Also einerseits sagen sie, der Postkolonialismus denkt oft in unüberbrückbaren Gegensätzen und andererseits jüdische Erfahrungen, die denken das sowohl als auch, sinngemäß kommt dann auch noch, die denken in Paradoxien oder so, komplex. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist das nicht ein sehr dichotomes, also ein sehr, sehr übermäßig gegensätzliches Bild der Welt, das Sie da zeichnen?
Ein bisschen schon, aber es ist entstanden, glaube ich, durch, ein bisschen habe ich mich da beeinflussen lassen auch, sagen wir mal, von den heftigen Debatten, die da getobt haben. Und ich glaube aber wirklich, dass das, sagen wir mal, es eine jüdische Form der Betrachtung gibt, die natürlich wahnsinnig plural ist und die man nicht irgendwie festlegen kann, die diese Paradoxien, die auch durch das Exil und durch Machtlosigkeit hervorgerufen sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sowas im postkolonialistischen Diskurs natürlich auch gibt. Und es kann sein, dass ich da nicht hundertprozentig fair war. Was ich sagen wollte, ist mehr, darum ging es mir, dass das also das postkolonialistische Denken, was Israel angeht und was den Zionismus angeht, da hätte ich vielleicht etwas genauer sein soll. Darum ging es mir eigentlich, dass also, sagen wir mal, obwohl es meiner Meinung nach zwischen postkolonialistischem Denken und jüdischem Denken ungeheuer viel Gemeinsamkeit geben kann, was eben, sagen wir mal, historisch Machtlosigkeit angeht, Mangel an Souveränität, Exilität, Moralität, all diese Dinge, sieht, glaube ich, heute der postkolonialistisch sehr politisierte Diskurs Juden eben als weiße Europäer, die nicht weiße Menschen im Nahen Osten irgendwie unterdrücken, ausbeuten, ermorden, was auch immer. Das meinte ich eigentlich, da habe ich meine Krallen reingesteckt. Ne? Dass also diese Ambivalenz, ne? dass Juden, die hier in Israel politisch souverän sind, auf der einen Seite natürlich Gewalt ausüben, Ungerechtigkeit in gewissem Sinne auch natürlich damit im Zusammenhang ausüben. Aber auf der anderen Seite, dass dieses zionistische Projekt selbst ein antikolonialistisches Emanzipationsprojekt war, dieses Verständnis zum Beispiel, das habe ich nicht gesehen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ne, also viel von dem, was im letzten Teil dann in dem Buch entstanden ist, kam auch über die Lektüre von Politik der Feindschaft, ne, die mich etwas verärgert hat, und natürlich auch über Question of Palestine von Edward Said und andere Bücher, sagen wir mal, die sich von postkolonialistischer Perspektive mit dem Nahostkonflikt auseinandersetzen. Und das ist dann natürlich da eingeflossen, und Sie sehen ja die Leute, die ich da zitiert habe, auch Said und Neo-Saidianer und diese ganze Schiene der Israel als Apartheidstaat, die natürlich dann noch politisch mit reinkommt und all diese Dinge. Das heißt, da habe ich mich in der Tat politisch positioniert und geoutet und versucht auch irgendwie einen Anstoß zu geben, dass ich postkolonialistisches Denken vielleicht etwas intensiver mit jüdischer Geschichte auseinandersetzen soll, genauso wie sich, sagen wir mal, jüdische Geschichte sich mit der Geschichte der Sklaverei und dem kolonialistischen Projekt irgendwie mehr auseinandersetzen sollte.
Also einer der Autoren, die man den Postcolonial Studies zurechnet, der sich immer mal wieder, nicht die ganze Zeit, aber an einzelnen Stellen, in einzelnen Texten auseinandergesetzt hat mit Berührungspunkten zwischen, sagen wir mal, afrikanischem Denken und jüdischem Denken, ist Achille Mbembe. Der hat sich direkt mit den Berührungspunkten und natürlich auch mit den Grenzen der Berührung zwischen, ich sage jetzt mal, schwarzem Denken und jüdischem Denken beschäftigt. Ja, ein weites Feld. Vielen Dank, Herr Schneider. Ich empfehle das Buch Fluchtpunkte der Erinnerung über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Danke fürs Gespräch.
Bitte, vielen Dank.